Wer nicht hören will, kann lesen.
Ein freundliches herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer nicht hören will, kann lesen, der Radio Bonn Rhein-Sieg Bücher Podcast. Mein Name ist Sven Javorek, freut mich, dass ihr Lust habt, auch in diese Folge wieder reinzuhören oder vielleicht seid ihr auch zum ersten Mal dabei. Dann herzlich willkommen in unserer kleinen kuscheligen Runde. Ich verschaffe euch kurz einen Überblick über die kommenden Minuten. Wir haben in dieser Folge gleich zwei Autoreninterviews. Einmal spreche ich mit Jana Richards, eine Nachwuchsautorin, die Geschichten aus der Fantasy-Welt schreibt, also eine Frau mit sehr viel Fantasie. Wir haben sie hier bei Radio Bonn Rhein-Sieg kennengelernt, als sie ihr Praktikum bei uns gemacht hat. Und wir werden mit ihr sprechen über das Buch Flammenfunke. Dann haben wir ein zweites Interview noch in dieser Folge. Ich habe nämlich auch mit Beate Sauer gesprochen. Die kommt gebürtig aus Aschaffenburg, mittlerweile lebt und arbeitet sie in Bonn. Und wir sprechen über ihr Buch Wunder gibt es immer wieder. Da geht es um die Anfänge des Fernsehens und welche Faszination das auslöst, unter anderem auf die junge Protagonistin im Buch, Eva heißt sie, die von einem unabhängigen Leben träumt und sich ihr Leben nicht von irgendjemandem vorplanen lassen möchte. Zuerst aber, wie immer, erzähle ich euch was zu dem Buch, das ich im Moment lese. Das Buch heißt In den letzten Stunden der Dunkelheit. Es ist ein Thriller von Peter Klieser und manchmal ist es ja ganz interessant, ein bisschen was über den Background von Autoren zu erfahren. Peter Klieser, der Name war mir bis dato jetzt nicht bekannt, der ist 1970 in Frankfurt geboren und der ist vom Beruf Chemiker. Ja, er produziert für die Bau- und für die Automobilindustrie, also hat jetzt mit Autorenschreiberei auf dem Papier jetzt erstmal nicht so viel zu tun. Und In den letzten Stunden der Dunkelheit ist tatsächlich auch sein erster Roman. Und eigentlich lasse ich die Finger von Geschichten, die zu Kriegszeiten spielen. Dieses Buch beginnt im April 1945. In diesem Fall habe ich dann aber doch angefangen zu lesen, weil mich der kurze Klappentext sofort gereizt hat. Es geht um amerikanische Soldaten, die sich auf eine Mission begeben. Sie müssen an den gefährlichsten Ort der Welt. Und das ist zu der Zeit eben Berlin. In der Mission geht es darum, einen angesehenen deutschen Physiker zu entführen. Und vielleicht ahnt ihr es schon, es geht um das Know-how, eine Atombombe zu bauen. Und dieses Wissen soll nicht in russische Hände fallen. Es kann gut sein, dass mich diese Geschichte auch angefixt hat, weil mich seit Wochen der Kinofilm Oppenheimer interessiert und ich mich da mit diesem Manhattan-Projekt und all das, was da noch dranhängt, so ein bisschen auseinandergesetzt habe und jetzt vor ein paar Tagen auch den Film im Kino gesehen habe, was ich, Klammer auf, Randnotiz an dieser Stelle, jedem nur empfehlen kann, Klammer zu. Das ist ja in Oppenheimer im Grunde genommen genau die Geschichte. Deutsche und Amerikaner im Wettrennen um den Bau einer Nuklearwaffe und die Russen in Hab-8-Stellung. Die Geschichte beginnt, und damit bin ich wieder beim Buch, nicht beim Oppenheimer Kinofilm. Die Geschichte beginnt mit dem ersten Handlungsort London, wo gerade im April 1945 der Hauch von Neuanfang durch die Straßen zieht, kurze Passage aus dem Buch. Die ganze Stadt atmete auf, als hätte sie die letzten Jahre keine Luft gekriegt. Der Krieg war noch nicht gewonnen, doch der letzte Luftangriff lag Wochen zurück und London wollte nicht länger auf den Neuanfang warten. Ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, diese Zuversicht und diese Aufbruchstimmung, das wird sich jetzt nicht durch die gesamte Geschichte ziehen. Da wird es dann doch auch schon mal brenzliger. Peter Klieser schildert auf rund 400 Seiten diese Mission in einem Rahmen von 6 Tagen. Wir befinden uns also zwischen dem 21. April und dem 26. April 1945. Und was mir auch gefällt, neben der Geschichte natürlich, die man wirklich sehr gut lesen kann, die auch sehr gut recherchiert ist, was mir auch gefällt, sind die letzten Seiten. Da gibt es nämlich noch Hintergrundwissen. Unter anderem über das russische Atomprogramm. Das ist natürlich nur so ein rudimentärer Abriss, aber rundet das Ganze nochmal ganz gut ab, gerade für alle, die nicht so tief drinstecken im Thema. Und da zähle ich mich gerne mit dazu. Insgesamt ist es eine spannende Geschichte, ein bisschen Romanze gibt es auch. Es ist natürlich auch eine historische Geschichte. Und als Fazit kann ich sagen, In den letzten Stunden der Dunkelheit ist ein beachtliches Debütwerk. Erschienen im Heine Verlag. Das war das. Jetzt möchte ich euch die Jungautorin Jana Richards vorstellen. Sie hat mit Flammenfunke ihr erstes Buch rausgebracht. Hallo Jana, ich grüße dich.
Hallo.
So, ich begebe mich jetzt auf sehr dünnes Terrain, denn wir sprechen über deinen Fantasy-Roman. Und ich muss sagen, Fantasy und Jaworek, das passt überhaupt nicht zusammen bisher. Es geht bei mir schon immer los, ich weiß nicht, wie man diese ganzen Namen ausspricht und die Orte und die Länder, die ihr euch da immer in eurer kleinen Fantasy-Welt ausdenkt. Dein Buch heißt, und damit geht's schon los, Chahal, war das richtig einigermaßen?
Richtig.
Okay. Worum geht's in dem Buch?
Ja, also es geht im Prinzip um Freundschaft, Familie und halt eben auch so innerliche Zerrissenheit, dass man vielleicht auch erstmal herausfinden muss, wo liegt überhaupt sein Zuhause. Also das sind vielleicht Themen, die auch nicht so unbedingt nur klassisch Fantasy sind und was war mir irgendwie auch ziemlich wichtig. Aber ich mag das Ganze halt eben in so eine Fantasy-Welt einbetten. Mhm. Ja, es geht um Raelio, also das ist der erste Protagonist zusammen mit Soraya. Raelio ist ein Straßendieb und wächst sozusagen in einer Stadt auf, die ja voller Niedertracht ist und
da geht's ja schon los, ne? Er kann nicht Jochen heißen, ne? In einem Fantasy-Roman kann der Protagonist nicht Jochen heißen, oder? Oder Rüdiger. Der muss Raelio heißen, oder?
Ja, ich finde, das hat so ein bisschen, das bringt so den Flair, sag ich jetzt mal. Weil wenn es in einer orientalisch angehauchten Welt spielt, so, dann müssen ja auch die Namen irgendwie
gut,
stimmig
dann
sein.
Dann passt Jochen in der Tat nicht so gut. So, und dieser Raelio, was erlebt er?
Ja, also er wird in seinem Tagewerk geschnappt, also er wird praktisch gefangen genommen und steht dann praktisch im Prinzip vor der Todesstrafe. Aber der Padishah, also der Herrscher dieser Stadt, in der er lebt, der unterbreitet ihm sozusagen ein Angebot, nämlich dass er der Todesstrafe entgehen kann und er sogar Leben und Freiheit geschenkt bekommt, wenn er für ihn einen Auftrag erfüllt. Mhm. Und zwar eine bestimmte Statue zu stehlen, von der er sich erstmal denkt, ja, sollte ja kein Problem sein, aber dann ergeben sich halt eben verschiedene Schwierigkeiten auf dem Weg, das zu erreichen. Und was er halt eben auch nicht ahnt, dass er sich damit in Ränkespiele verstrickt, mit der er gar nichts zu tun haben wollte. Denn dieses Relikt, was er stehlen soll, das ist halt eben Teil einer Auseinandersetzung zwischen den städtischen Herrschern in dem Land, in dem das Buch spielt, Sendura, und den nomadischen Wüstenvölkern, die halt eben die Wüste um diese Städte drumherum bevölkern und halt eben auch beherrschen.
Das klingt aber auch so ein bisschen nach Abenteuerroman, nach Abenteuergeschichte, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, der erste Band, also ich weiß nicht, das ist halt eben jetzt der Auftakt zu einer Reihe, ist auf jeden Fall auch noch mehr abenteuerlastig angehaucht. Es passiert halt eben doch auch noch relativ viel, was so in diese Richtung geht, dass die Handlungsabfolgen doch relativ schnell sind, dass relativ viele neue Sachen passieren. Aber gleichzeitig versuche ich halt eben schon mit einzuflechten, halt eben schon diese inneren Konflikte der Personen, Figuren. Genau.
Diese Länder oder die anderen Orte oder wie hast du ihn gerade genannt? Den
Sendura?
Sendura. Ist das alles deiner Fantasie entsprungen? Hast du dir das alles ausgedacht oder gibt es da irgendwelche Querverweise?
Nee, das habe ich mir tatsächlich so ausgedacht. Auch vor dem Hintergrund, also ich habe Zeit meines Lebens schon geschrieben, also irgendwie seit ich ein Kind bin, in die Grundschule gegangen bin, natürlich dann noch nicht in so großem Ausmaße. Aber das war eigentlich immer so ein Wunsch von mir, dass ich mir so eine Welt erschaffe, wo halt eben ja, ich sozusagen so ein bisschen agieren kann, wie ich möchte. Bei dem Großteil der Sachen, die in diesen Büchern passieren, hätte ich das Ganze auch historisch, sage ich jetzt mal, irgendwie ansiedeln können. Also, dass ich sage, es spielt in Saudi-Arabien 1400, was weiß ich. Mhm. Aber dann habe ich immer so ein bisschen, also ich hadere immer so ein bisschen damit, das Ganze historisch anzusiedeln, weil ich dann Sorge habe, damit natürlich auch einen großen Teil irgendwie Geschichte ja, zu verfälschen letztendlich.
Man muss anders recherchieren dann schon, ne?
Genau, ja. Und es sind natürlich auch nicht alle Sachen möglich. Also ja, deswegen habe ich mich dann letztlich dafür entschieden.
Insofern ist es wirklich eine komplette Fantasiewelt, deiner Fantasie entsprungen. Und du hast wahrscheinlich sehr konkrete Bilder auch vor deinem geistigen Auge gehabt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und die Welt ist auch eines der ersten Dinge, die so entstanden sind. Also im Verlaufe der Planung, sage ich jetzt mal, von dieser Geschichte.
Das ging ja über ein paar Jahre, habe ich gelesen.
Ja, das liegt daran, also der erste Band ist ja jetzt veröffentlicht und die anderen sind auch schon in der Rohfassung fertig, liegen aber noch in der Schublade. Und ja, das hat mich tatsächlich so meine Mittel- und Oberstufe im Schulzeitalter noch begleitet. Also da habe ich praktisch diese Rohfassung geschrieben und bis es dann zur Veröffentlichung des ersten Bandes kam, habe ich halt eben das Ganze auch nochmal doch stark überarbeitet, weil natürlich, wenn man 15 Jahre alt ist, hat man vielleicht noch nicht so den Schreibstil, wie wenn man dann ein paar Jahre älter ist. Also das entwickelt sich ja auch nochmal.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin 22.
Und schon den ersten Roman veröffentlicht. Das hast du im Self-Publishing gemacht. Wie lief das?
Also es lief an sich ganz gut. Es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ich habe auch entschieden, dass ich jetzt das für die weiteren Bände der Reihe auch so machen werde. Ich sage mal, der Vorteil gegenüber einem Verlag ist, du kannst halt eben alles selber bestimmen. Aber dafür musst du dich halt eben auch um alles kümmern. Also sei es Marketing, sei es Covergestaltung, sei es Lektorat.
Das ist ein sehr schönes Cover übrigens.
Ja.
Das hast du auch selber gestaltet?
Nein, das habe ich in Auftrag gegeben.
Okay, ja.
Genau, bei einer Designerin, die extra spezialisiert ist auch auf Fantasy-Cover. Jennifer Schattmeier kann man vielleicht an der Stelle
sagen. Haben wir damit, Jennifer, du bist erwähnt. Du bist jetzt unsterblich.
Ja, man muss halt eben sich auch ums Lektorat kümmern zum Beispiel. Es gibt auch Leute, die das nicht machen, aber das würde ich halt eben doch sehr stark empfehlen, weil ich fand, das war auch eine große Bereicherung für das Buch.
Das heißt, du hast das Buch weggegeben und es wurde von einem Profi gelesen.
Genau.
Und danach kam es zurück und sagte, so, das können wir jetzt so aber nicht machen.
Ja, also in dem Fall war es jetzt so, es gibt dann Anmerkungen. Also das wird dann sowohl auf Logikfehler als auch auf Handlungsstränge überprüft, wie ist der Spannungsbogen und so weiter. Also es geht nicht nur um Rechtschreibkorrekturfehler, das ist ja auch was man vielleicht auch mit heutigen Programmen ganz gut hinkriegt. Aber halt eben so sinngemäß, wie ist die Charakterentwicklung, ist das alles stimmig? Und dann kann man sich halt entscheiden, ob man die Änderungen, die da angemerkt sind, übernehmen will oder in welcher Form auch. Also ja, das war.
Hast du denn die ersten Bücher verkauft?
Ja.
Millionärin wirst du noch nicht sein, aber vielleicht mit dem zweiten oder mit dem dritten Buch und vielleicht dann irgendwann auch mit einem namhaften Verlag im Hintergrund. Vielleicht demnächst angehende Bestseller-Autoren. Jetzt haben wir sie auf jeden Fall noch ganz frisch und unverbraucht hier im Podcast gehabt. Jana Richards. Chahal, richtig, ne? Chahal,
richtig.
Flammenfunke, ihr Mystery-Roman. Ihr habt gehört, wo ihr es bekommen könnt, bei Amazon oder jetzt auch, klickt einfach wieder auf radiobonn-rhein-sieg.de, auf die Seite mit dem Bücher-Podcast, da findet ihr auch meine E-Mail-Adresse. Schreibt mir einfach unter dem Stichwort Flammenfunke und der Schnellste bekommt gerne ein Buch von Jana. Danke dir für deinen Besuch.
Ja, gerne, gerne. Ich danke.
Ich möchte als nächstes über Romane sprechen, die verfilmt wurden. Ich bin jetzt beim Streamingportal von Disney Plus auf Will Trent gestoßen. Das ist eine sehr launige amerikanische Krimiserie um Special Agent Will Trent, gespielt von Ramon Rodriguez. Ein Mann, der das große Talent besitzt, Tatorte lesen zu können, wie es sonst keiner kann. In der ersten Folge kommt er in ein Haus, in dem zwei Leichen liegen. Oberflächlich scheint schnell klar, was passiert ist. Dann guckt sich Will Trent den Tatort an und siehe da, die Sache war doch ganz anders als zunächst gedacht. Dazu kommt, dass dieser Will Trent eine schwere Kindheit hatte, womit er auch heute als erwachsener Mann noch zu kämpfen hat. Und zu allem Überfluss würden ihm seine Kolleginnen und Kollegen am liebsten noch an den Hals gehen und denselbigen umdrehen, weil er nämlich in den eigenen Polizeireihen ermittelt hat und jetzt als Verräter gilt. Wir hören mal kurz rein in eine Szene aus dieser Serie.
Name?
Special Agent Will Trent.
Ooh, fancy.
Murdered teenage girl. Two people were attacked. Something's not right. Somebody was carried out of the house. Put out an Amber Alert. There's a kidnapping.
Neu bei Disney Plus, Will Trent, 13 Folgen, a 45 Minuten. Was ich zunächst nicht wusste, Diese Figur ist die Erfindung von Bestseller-Autorin Karen Slaughter. Sie kommt aus einer Kleinstadt im amerikanischen Bundesstaat Georgia, da wo auch die Serie spielt. Sie ist bekannt dafür, dass es in ihren Krimi-Geschichten auch schon mal sehr deftig, brutal und blutig zugeht. Das kann ich nach der ersten Folge Will Trent auch bestätigen. 2006 hat Karen Slaughter ihre zweite Romanserie veröffentlicht mit dem Buch Triptych. Das war der Auftakt für Agent Will Trent. Also sie hatte vorher schon eine andere Krimireihe, jetzt dann eben ihre zweite Krimireihe. Und zu dieser Reihe gehören mittlerweile 14 Bücher. Die neueste Geschichte trägt den Titel Die letzte Nacht und ist jetzt vor ein paar Tagen erschienen. Noch viel bekannter als die Will Trent-Reihe von Karen Slaughter ist die Millennium-Reihe von Stieg Larsson. Verblendung, Verdammnis, Vergebung. Ich muss sie mir immer aufschreiben. Ich werde sie mir bis an mein Lebensende nie merken können. Warum auch immer. Es ist eine großartige Krimi-Erzählung. Ich habe alle drei Romane gelesen. Die habe ich bei mir zu Hause. Schön in so einem Schuber auch stehen. Auch die Verfilmungen mit Mikael Nyquist, der mittlerweile ja verstorben ist, und mit Naomi Rapace sind große Klasse. Sogar die amerikanische Verfilmung von Verblendung mit Daniel Craig fand ich gut. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es gab 2018 dann noch eine Verfilmung, Verschwörung, mit Claire Foy in der Rolle von Lisbeth Salander. Den fand ich nicht mehr so gut. Das ist dann aber auch schon aus der zweiten Trilogie. Und diese Bücher hat David Lagercrantz geschrieben, nachdem Stieg Larsson 2004 verstorben war. Und damit ist diese Geschichte um Journalist Blomqvist und Racheengel Salander aber noch nicht zu Ende erzählt. Denn Karin Smirnoff ist vor 2 Jahren als die Autorin vorgestellt worden, die die Millennium-Geschichte weitererzählen wird. Der erste Roman der dritten Trilogie war in Schweden schon ein Nummer-1-Bestseller. Der Roman heißt Verderben. Der Stil soll wieder mehr so im Sinne von Stieg Larsson sein. Und ich bin gespannt aufs Lesen. Am 23. August, also nicht mehr so lange hin, erscheint Verderben in Deutschland, also der Auftakt zur dritten Trilogie der Millennium-Reihe. Und weil alle guten Dinge bekanntlich 1, 2, 3 sind, habe ich noch eine weitere Romanverfilmung. In der ZDF-Mediathek gucke ich gerade Der Schatten. Das ist eine 6-teilige Serie nach dem gleichnamigen Roman von Melanie Rabe. Das ist eine junge Journalistin, zieht um von Berlin nach Wien. Sie bezieht ihre neue Wohnung, hat ihren ersten Tag auf der neuen Arbeit und dann beim Flanieren in der City plötzlich die makabre Prophezeiung, sie wird schon bald jemanden umbringen.
Du bringst den Tod. Was sagen Sie da? Vögel fallen tot vom Himmel. Blumen welken.
Uhren bleiben stehen. Am 13. August wirst du am Prater einen Mann namens Arthur Grimm töten. Mit gutem Grund und aus freien Stücken.
Nora könnte diese Prophezeiung als wirres Gequatsche abtun, aber es will ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen. Den Namen Arthur Grimm, den hat sie niemals zuvor gehört, aber plötzlich taucht der Name überall auf. Und es geschehen merkwürdige Dinge.
In der Küche, nach der Konferenz, hast du gesagt, Arthur Grimm, aber so genau weiß man das nicht.
Entschuldigung, ich weiß nicht, wovon du gerade redest. Kann sein, dass du dich einfach verhört hast?
Nora beschleicht so eine kleine Paranoia und sie beginnt, sie ist ja Journalistin, auf eigene Faust zu recherchieren. Wer ist dieser Arthur Grimm zum Teufel? Die Serie ist ganz gut gemacht, ein bisschen geheimnisvoll. Es werden falsche Fährten gelegt. Ereignisse aus Noras Kinderzeit spielen damit rein. Kann man sich ganz gut angucken. Oder ihr wollt euch eben lieber das Buch zu diesem Plot durchlesen. Melanie Rabe habe ich schon erwähnt. 2011 hat sie auch schon mal den Kurzkrimi-Preis des Krimi-Festivals Tatort Eifel gewonnen und 2015 erschien ihr erster Roman Die Falle, danach Die Wahrheit und 2018 eben der Roman Der Schatten. Wenn ihr wollt, als Buch oder wie gesagt in der ZDF-Mediathek auch als 6-teilige Miniserie. Weit weniger mysteriös, dafür realitätsnäher ist der Roman Wunder gibt es immer wieder. Wir sprechen hier über die Realität damals bei uns in den 50ern. Die Autorin des Buches ist Beate Sauer und von der werden wir jetzt mehr erfahren. 1953, da tat sich ja eine ganz neue Welt auf.
Ja, 1953 ging das mit dem Fernsehen los in Deutschland, damals mit der Krönung von Queen Elizabeth. Das war die erste groß übertragene Sendung.
Also jetzt muss ich mal uncharmant und ganz beiläufig erwähnen, Sie sind Baujahr 66.
Genau.
Was sind Ihre ersten Erinnerungen ans Fernsehen?
Also meine allerersten Erinnerungen sind irgendwelche Kinderstunden. Also ich fand Augsburger Puppenkiste toll. Ich fand Wünsch dir was toll. Ich habe ältere Geschwister und mit denen durfte ich dann auch sowas wie Robin Hood gucken. Das war damals dann noch in Schwarz-Weiß. Das habe ich geliebt. Und ja, also die Fernsehschwestern gehen ja dann auch, also nach der Krönung von Elizabeth, 2 Jahre später mit dem Dreh der Sissi-Filme los. Mhm. Und Sissi war natürlich kein Fernsehen, Sissi war Kino. Aber ich weiß noch, ich habe als Kind, wurden ja diese Kinofilme dann im Fernsehen gebracht. Wir hatten einen Schwarz-Weiß-Fernseher und ich war absolut begeistert davon. Und meine Schwester und ich, wir haben dann auch Sissi mit den Petticoats meiner Mutter nachgespielt und das war einfach eine sehr prägende Erfahrung.
Das heißt, steigen wir doch mal ein in Ihre Geschichte. Es geht um Eva, die will Kostümbildnerin werden und damit etwas völlig anderes als das, was von ihr, vor allen Dingen von der familiären Seite, vor allem vom Vater erwartet wurde, ne?
Genau. Also Sissi gerät in diesen, Eva gerät in diesen Dreh des ersten Sissi-Filmes in Fuschel am See rein, ist von diesen Kostümen völlig begeistert, lernt die Kostümbildnerin der Filme, Gerdago, kennen und ja, hat da in gewisser Weise ihr Erweckungserlebnis und erkennt für sich, ja, das will ich unbedingt auch machen. Und Eva hat auch schon immer gerne genäht und geschneidert, wäre auch gern Schneiderin geworden, aber das war für ihren Vater, der Journalist ist und aus einer großbürgerlichen Familie kommt, dem war das halt nicht fein genug. Und er bringt sie dann als Sekretärin beim damals noch NWDR in Köln unter. Also der NWDR wurde ja dann in der Silvesternacht von 1955 auf 56 wurde er dann zum WDR, als sich der NWDR eben in den WDR und den NDR dann aufgeteilt hat.
Also ist Ihre Geschichte auch so ein bisschen, ja, rheinische Fernsehentwicklung, ne?
Ja, der Vater ist Journalist beim WDR. Paul, in den Eva sich verliebt, ist auch ein Journalist. Beim WDR, der Vater arbeitet für das Bonner Studio des WDR und das war, also der WDR hatte ein Aufnahmestudio in dem Regierungsgebäude und ich fand es dann auch sehr, also spannend, mir dann Bilder anzugucken, also zum Beispiel, die Familie kriegt dann durch den Vater dann auch ganz stolz eine Führung durch das Gebäude, also zum Beispiel die Kantine war ganz hell und licht gestaltet, also war auch ganz bewusst so gestaltet als Gegensatz halt zu der finsteren Nazi-Zeit mit einer Decke voller Glühbirnen, die dann auch wohl wirklich ausgesehen haben wie so eine Decke voller Sternen und eine, es gab dann so einen Aufenthaltsraum, ja, der jetzt nach den Bildern ja so ein bisschen was hatte von einem biederen deutschen 50er-Jahre-Wohnzimmer und das, ja, fand ich dann alles selbst sehr spannend.
Also der Vater war Journalist, aber er wollte partout nicht, dass seine Tochter, dass seine Eva in das gleiche Metier reingeht.
Also gut, Eva ist die Tochter, die ja Kostümbildnerin werden will. Ja, der Vater.
Okay, Journalismus, aber das Fernsehen so im weiteren Sinne zumindest.
Genau, also der Vater ist von seinem Charakter her einfach ein Narzisst, der es nicht haben kann, wenn jemand neben ihm glänzt. Also das ist bei ihm letztlich so die tiefere psychologische Ebene, weshalb er das nicht erlauben kann.
Aber es ist natürlich damals auch die Zeit, wo Frauen noch nicht so emanzipiert waren. Insofern ist es ja auch eine Geschichte, ja, das Fernsehen, diese neue Welt, auch als Türöffner für eine neue Welt der Frauen, die einfach nicht dieses Leben leben wollten, was man ihnen vordiktiert hatte?
In gewisser Weise ja.
Das heißt, wer Familiengeschichten mag, wer Geschichten mit starken Frauencharakteren mag, wer aber auch in Erinnerungen der alten Fernsehwelt schwelgen will, der ist bei dieser Familiensaga eigentlich gut aufgehoben.
Das hoffe ich, ja.
Wunder gibt es immer wieder von Beate Sauer. Die gebürtig aus Aschaffenburg kommen Sie. Man hört so ein bisschen raus. Seit wann sind Sie hier im Rheinland? Oder in Bonn sogar?
Also im Rheinland seit 1997 und nach Bonn umgezogen bin ich dann 2007.
Beate Sauer, vielen Dank. Das hat geklappt. Wir hatten ein bisschen Angst, dass uns die Handwerker bei Ihnen da einen Strich durch diese Interviewrechnung machen, aber es hat doch funktioniert.
Das ging Gott sei Dank gut und Ihnen auch. Vielen Dank für das Interview.
Beate Sauer, Sie hat mir noch verraten, dass der zweite Band dieser Schwestern-Saga Anfang nächsten Jahres erscheint. Also bis dahin habt ihr genug Zeit, Band 1 zu lesen. Wunder gibt es immer wieder. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Alle Bücher, die wir hier besprochen haben, habe ich euch auch wieder im Begleittext zu dieser Folge aufgeschrieben. Ich mache ein bisschen Sommerurlaub und komme danach mit vielen neuen Büchern zurück. Versprochen. Vielen Dank fürs Anklicken und Reinhören. Ich bin Sven Jaworek. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.
Wer nicht hören will, kann lesen.